Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und ich glaube, viele meiner Kolleginnen und Kollegen kennen dieses Phänomen, dass sich nämlich immer mehr Patienten vor einem Arztbesuch im Internet informieren. Wahrscheinlich habt ihr das auch schon mal gemacht, die eigenen Symptome googeln. Klar, Dr. Google ist auch super und kann wirklich helfen, aber es kann auch dazu führen, dass man sich gefährliches Halbwissen aneignet und dann in Angst ist, dass man womöglich eine ganz schlimme Diagnose hat. Und auch unser heutiges Thema handelt von manchen Mythen und Fehlinformationen, die sich leider sehr hartnäckig halten. Es geht um das Thema Rückenschmerzen, die wohl häufigste Volkskrankheit der Deutschen. Denn beinahe jeder dritte Erwachsene, und dazu zählen tatsächlich auch 20- und 30-Jährige, ist betroffen. Tendenz steigend. Die meisten wissen nämlich gar nicht, was sie durch falsche Bewegungen ihrem Kreuz so alles antun. Und nicht jeder gut gemeinte Rat von außen hilft wirklich oder ist sinnvoll. Höchste Zeit also, Licht ins Dunkel zu bringen. Und deswegen habe ich heute einen Rückenexperten zu Gast. Herr Professor Dr. Jörg Ohnsorge. Er ist Orthopäde und Wirbelsäulenchirurg aus Hamburg. Und ihn werde ich heute ein bisschen ins Kreuzverhör nehmen. Und jetzt geht's los. Hallo, Herr Professor Ohnsorge, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit heute für uns nehmen.
Moin, schönen guten Tag, es freut mich, dass ich eingeladen bin.
Steigen wir gleich ein. Ich habe Rücken. Diesen Satz hört man gefühlt ständig. Ist unser Rücken sowas wie eine Art Fehlkonstruktion? Was hat sich die Natur dabei gedacht? Warum haben so viele Leiden um dieses eigentlich doch uns stützende Mittelgerüst?
Boah, ganz schön schwierige Frage. Eine absolute Antwort kann ich bestimmt nicht geben. Aber natürlich ist unser Rücken für anderes, sagen wir mal, genetisch konzipiert, als wir es benutzen. Also unsere heutige zivilisierte Welt fordert uns andere Dinge ab, die vielleicht so richtig gesund werden. Wir sind auch ohne Homeoffice am Schreibtisch gefangen in irgendwelchen Bürojobs oder dergleichen. Wir sind als Arbeiter am Fließband tätig mit schwerer körperlicher Arbeit und so weiter und so fort. Das, was einem Rücken eigentlich gut tut, ist ja eine vielfältige Art der Bewegung, eine vielfältige Art der Belastung. Und meistenteils ist das eben nicht gegeben. Und dann führt das zu Überlastung und Überanspruchung. Das ist das eine. Das ist das rein somatische und also rein körperliche Beschwerden. Und dann kommen natürlich auch seelische Beschwerden dazu, die sehr, sehr häufig sich eben in Rückenschmerzen oder auch Nackenschmerzen, natürlich auch in vielen anderen Dingen äußern. Aber das sind schon die führenden Merkmale, dass jemand, der mit einem seelischen Druck umgeht, dann auch Rückenschmerzen, Nackenschmerzen hat. Und das dann umso mehr, wenn er ohnehin schon irgendeine Erkrankung hat, die den Rücken betrifft.
Vielleicht kennen das die einen oder anderen, wenn man sich irgendwie eine dumme Bewegung macht, was weiß ich, dreht Klopapier, abreißt, huch, fährt es einem dann in den Rücken rein und dann war es das erstmal für eine ganze Weile. Kann man denn so ein paar häufige Auslöser benennen? Sie haben ja schon jetzt große gesagt, körperliche Ursachen und seelische Ursachen, aber gibt es da so kleinere, kleinteiligere Ursachen?
Na klar, also das, was Sie gerade sagen, das ist ein klassischer Hexenschuss und der kann durch vieles ausgelöst werden. Ob es jetzt mit der Klopapierrolle ist oder eben der klassische Blumenkübel auf dem Balkon oder mal eben einen neuen Fernseher nach oben gewuchtet. Solche Dinge, das Verhebetrauma führt zu so einem Hexenschuss. Aber durchaus auch zum Beispiel, was häufig vorkommt, so lange Autofahrten oder Zugfahrten. Ziemlich unbequem, kann ich selber berichten. Und das führt dann oftmals zu letztendlich muskulären Verspannungen. Denn das ist eigentlich das, was in den allermeisten Fällen hinter so einem Hexenschuss steckt. Und solche Muskelverspannungen, die können richtig spastischen Charakter kriegen. Ich sag meinen Patienten immer, überleg mal, wenn ihr mal so einen Krampf in der Wade hattet und jetzt stellt euch mal vor, so ein fieser Krampf, wie er in der Wade ist, der befindet sich an kleinen Muskeln im Rücken, an den kleinen Gelenken nämlich. Und wenn die so richtig spastisch zumachen, dann sprechen wir davon, dass das Gelenk blockiert ist.
Spastisch bedeutet?
Na, also so, dass der Krampf überhaupt sich gar nicht mehr lösen kann und eigentlich nur noch schlimmer wird, wenn man diese Muskulatur beansprucht oder dehnt.
Ja, das ist ja manchmal so. Manchmal kann man sich ja nochmal selber deblockieren. Also man drängt und kracht. Ist es übrigens, das müssen wir gleich mal sagen, ob das irgendwie gefährlich ist. Also auch die Jugendlichen haben das ja ganz oft, dass da den Kopf so nach so um die Ecke reißen.
Ja. Okay, das ist wahrscheinlich nicht so gesund. Also den Kopf selber aktiv um die Ecke reißen. Naja, aber wenn man den Kopf bewegt und damit bestimmte Muskelgruppen dehnt,
ja,
dann passiert im Grunde das, was ich zum Beispiel als Manualtherapeut auch mache. Denn man benutzt einen ganz natürlichen Mechanismus, einen neuromuskulären Reflex. Das heißt, ein Reflex, der über die Dehnung von bestimmten Muskelgruppen über das Gehirn ausgelöst wird, quasi als Schutzreflex. Dann werden die Antagonisten, das sind also die Gegenspieler von diesen Muskeln, die man da gerade dehnt, kriegen den Befehl vom Gehirn, locker zu lassen. Und das mache ich mir als Therapeut zunutze, um bestimmte Manöver zu machen, um so eine Blockierung zu lösen. Und das macht man selber, wenn man so dieses mit dem Kopf drehen macht oder sich um die eigene Achse drehen. Das ist im Grunde das, womit man sich, sagen wir mal, automatisch oder intuitiv selbst schon oft helfen kann.
Oft, aber nicht immer, ne? Und manchmal, wenn es dann irgendwie zwischen den Schulterblättern steckt, da kommt man sehr schwer selber ran.
Das kriegen sie gar nicht hin. Also das kann ich auch selber nicht. Das ist schwierig, ja, weil da kommt man so schlecht dran. Und außerdem, das sind letztendlich Blockierung der Brustwirbelsäulengelenke, da hängen übrigens auch immer die Rippen mit dran. Und deswegen, das ist vielleicht auch interessant, hat man meistens nicht nur diesen berühmten Schmerz zwischen den Schulterblättern, sondern das strahlt auch nach vorne aus, über die Rippen. Und Patienten berichten dann oft, dass sie schon dachten, einen Herzinfarkt zu haben. Also diese Blockierung da zwischen den Schulterblättern, da kommt man effektiv unheimlich schwer dran, weil man es eben auch ganz schlecht dehnen kann. Und das liegt daran, dass die einzelnen Etagen der Brustwirbelsäule ja im Brustkorb sehr fixiert sind. Ganz anders als in der Halswirbelsäule, wo diese einzelnen Etagen, also die Wirbelkörper und die Bandscheiben, frei sind und muskulär geführt sind. Das trifft also auch auf die Lendenwirbelsäule eher zu. Und da kann man eher schon was selber ausrichten. Und nebenbei, wenn man so mit den Fingergelenken knackt, das kann ich jetzt gerade nicht, aber das können viele, das ist auch nichts anderes. Und das kriegt man alles ganz gut hin. Aber zwischen den Schulterblättern, also gerade die Brustwirbelsäule, da muss man sich dann behelfen mit solchen Massagebällen, die man entweder auf den Boden legt oder gegen die Wand hält und sich dann darüber rollt. Da kriegt man auch mit solchen Faszienrollen einiges hin, aber sehr oft dann eben auch nicht. Und dann braucht man Leute wie mich, die als Manualtherapeut es dann eben auch lösen können.
Und weiß man denn, woher das Knackgeräusch kommt? Es gibt da so viele Mythen.
Dieses Geräusch ist letztendlich ein Schallphänomen, was ausgelöst wird dadurch, dass der Druck im Gelenk sich schlagartig ändert. Also, wenn Sie einen solchen Muskelkrampf haben, der ein Gelenk festhält und ich setze dann so einen Impuls, das ist also eine sehr schnelle Dehnung, dann löst das diesen neuromuskulären Reflexbogen aus. Die andere Muskulatur lässt innerhalb eines Hundertstel Bruchteils einer Sekunde los und dadurch ändert sich der Druck so schnell, dass das ein gewisses Schallphänomen auslöst. Und es ist übrigens interessant, das knackt nicht bei jedem. Bei manchen klickt das so leicht, bei manchen knirscht das und bei manchen hörst du gar nichts. Aber man fühlt es als Behandler, denn darum geht es in der manuellen Medizin nicht ums Hören, sondern ums Fühlen.
Und ist es gefährlich, wenn man das aneinander macht? Also meine Söhne zum Beispiel, wenn die sich lieb haben, dann deblockieren sie sich gegenseitig. Dann nimmt der eine den anderen von hinten in den Arm, hebt den hoch und dann macht es in der Rückenwirbelsäule und dann finden die das ganz toll und fühlen sich großartig. Ja. Aber das machen die täglich.
Ja, gut, ich meine, es ist alles eine Frage von Maß und Frequenz. Ne? Also grundsätzlich würde ich sagen, ist das ungefährlich. Aber ja, natürlich, Jungs, wie alt sind die denn?
Die sind in der Pubertät, 13 und 16.
Ah, hallo Partner. Ja, also meine sind 14 und da, das kann ja schon mal ein bisschen ausarten. Ne? Also müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber im Grunde ist das, wenn man es sanft macht, ja, und das nicht mit rabiater Gewalt und mit ruckartigen Bewegungen und so weiter, ist das wohl akzeptabel. Aber man muss schon sagen, wenn wir jetzt von älteren Leuten reden, ne, oder wenn wir dann auch von Knochenerkrankungen sprechen, zum Beispiel Osteoporose, wo also eine Neigung der Knochen zum spontanen Brechen vorliegt, dann ist das schon gefährlich, wenn man da einer auch, wenn es gut meint, mal eben den Rücken behandelt. Das würde ich also nicht empfehlen, dass Laien das allzu rabiat machen.
Genau, und dann die Halswirbelsäule, vielleicht können wir das auch nochmal,
aber
da wurde ich
Fall.
Zum Beispiel genau als Studentin eindringlich gewarnt, da darf man nicht ran, können Sie das auch nochmal erklären und dann verlassen wir das Thema Knacken.
Aber nein, den Hals bitte nicht, wenn man nicht weiß, ob man da vielleicht doch einen Bandscheibenvorfall hat oder sowas, ist das hochgradig gefährlich, wenn da jemand auch in bester Absicht irgendwas dran macht. Also das sind, wenn man da etwas mobilisieren möchte, dann sind das sanfte Techniken und man muss Bilder machen, wenn man nicht 100% sicher sein kann, dass da nichts ist.
Weil sonst droht nicht nur ein Bandscheibenvorfall, sondern auch Querschnittslähmung oder das dann nicht?
Also im allerschlimmsten Falle schon. Also es kursieren da Bilder im Internet, auch von so modernen Chiropraktorentechniken, die jetzt ganz en vogue sind. Das muss man sich mal angucken, das sieht rabiat aus. Das ist diametral entgegen dem, was ich in meiner Schule gelernt habe und auch selbst vertrete ich jetzt schon seit 20 Jahren. Wir propagieren wirklich das sanfte Mobilisieren. Ja. Und in den Fällen, wo sich das eben nicht leicht und sanft mobilisieren lässt, dann setzen wir gezielt eine manipulative Technik ein. Und das ist aber auch ein sanfter Impuls, der niemals über einen vorherigen Probezug hinausgeht. Das heißt, man zieht erstmal vorsichtig an und fragt den Patienten, tut da was weh, führt das vielleicht zu einer Ausstrahlung in den Arm oder ins Bein oder sonst was. Und nur wenn der das verneint, dann geht man aus diesem Probezug ein Stückchen zurück und setzt einen Impuls, der aber nicht über diesen Probezug hinausgeht. Und das ist eine sehr gute, effektive Technik, aber vollkommen ungefährlich, wenn man sie richtig durchführt. Während solche rabiaten Manöver, wie man sie häufig berichtet bekommt vom Patienten, dazu geführt haben, dass die Chirotherapie oder die manuelle Therapie so in Verruf geraten ist. Das spricht ja der Volksmund immer vom Knacken oder noch schlimmer vom Einrenken. Und das ist etwas, was ich sehr gerne den Hörern hier mitgeben möchte. Wo nichts verrenkt ist, wird auch nichts eingerenkt. Und bitte, wenn jemand sagt, dein Wirbel ist draußen, das ist der größte Unsinn, weil ein verrenkter Wirbel, ein Wirbel, der draußen ist, ist ein medizinischer Notfall. Sowas passiert bei Autounfällen oder bei Stürzen aus dem dritten Stock. Aber bitte nicht so einen Unsinn glauben. Wenn jemand das so ausdrückt und nicht klar sagt, ja, das heißt so, weil es oftmals knackt und weil es sich für den Patienten so anfühlt, sondern er meint, ja, der Wirbel ist draußen, den muss ich wieder einrenken. Das ist nicht unsere Philosophie. Und das würde mich persönlich auch misstrauisch machen, wenn jemand das bei mir machen wollte.
Und man kann ja auch einen Schlaganfall riskieren, ne, wenn die Gefäße einreißen am Kopf, Absolut. Wenn man das vom Laien machen lässt.
Ja, und auch muss man klar sagen, bei älteren Leuten ist es wirklich notwendig, Bilder zu machen. Also Vorschrift ist, ob man das jetzt sinnvoll erachtet oder nicht, auf jeden Fall ein Röntgenbild, in dem Gefäßverkalkungen zum Beispiel zur Darstellung kommen würden. Oder eben auch andere Anhalte über die Knochenstruktur der Halswirbelsäule, dass man das besser lässt. Also wir gucken danach Kontraindikationen. Die es uns aber dann wirklich verbieten, solche manipulativen Eingriffe zu machen. Mobilisation in sanfter Form, das geht. Aber dann gibt's eben auch die Möglichkeit, schon gar, wenn man ein Problem in der Halswirbelsäule hat, was man genau diagnostizieren möchte, mit einer MRT, sehr viel mehr noch zu sehen. Ich halte es persönlich auch dann auch für indiziert, gerade wenn man sagen möchte, ich möchte gerne wissen, ist vielleicht da ein Bandscheibenvorfall oder wie groß ist vielleicht ein Bandscheibenvorfall, wie gefährlich ist denn das jetzt überhaupt, wenn ich diesen Hals bewege? Das möchte ja nicht nur der Therapeut wissen, sondern auch der Patient. Also im Rahmen der Diagnostik eine MRT-Untersuchung zu machen, das ist auf jeden Fall auch anzuraten. Das bedeutet, hat es eine therapeutische Konsequenz? Lernt der Arzt dadurch etwas, wodurch er die Versorgung besser machen kann. Aus reiner Neugier, so wie es häufig verlangt wird, würde ich das niemals empfehlen. Weil das muss man auch sagen, je älter der Mensch wird, desto eher sieht man was. Nicht? Und dann ist es eben die Frage, wird dem Patienten dann auch gut erklärt, was da ist? Oder kriegt er den Befund in die Finger, in dem dann viel drinsteht und wird dann total nervös?
Oh ja, Kommunikation, eins meiner Lieblingsthemen zwischen Ärzten und Patienten. Gut, dass Sie das ansprechen und auch als Patient seine Rechte wahrnehmen und Rückfragen stellen, wenn man es nicht verstanden hat. Genau. Gut, dass Sie das nochmal erwähnen. Es gibt ja diese typischen Spannungskopfschmerzen, ne? Die Arme werden müde. Sind das schon Alarmzeichen? Wann soll man da aktiv werden?
Also ich glaube, der Spannungskopfschmerz, der trifft viele. Und wie der Name das ja schon sagt, Entspannung hilft dann ja auch meistens. Und es gibt halt Fälle, wo das gar nicht hilft und gar nicht mehr weggeht und immerzu diese Verspannungen da sind und immerzu Kopfschmerzen da sind. Und dann, wenn es dann auch noch zur Ausstrahlung kommt, so in die Arme und dergleichen mehr und die Selbsthilfe gar nicht hilft, ja, dann muss man sich schon mal überlegen, woran kann es noch liegen? Man muss eben schauen, wenn das permanent anhält und überhaupt keine Tendenz zeigt und man überhaupt nicht ableiten kann, also ich mache dies, dann wird es besser und ich lasse jenes, dann muss man schon mal gucken, ob es andere Ursachen hat. Und das ist dann eben unser breites Feld der Orthopädie, wo wir einfach sehr, sehr viele Probleme hinter wissen können. Die kann ich gar nicht in einem Satz aufzählen. Aber wichtig ist, dass bestimmte, sagen wir mal, Kardinalsymptome auch ernsthaft gedeutet werden. Das heißt, also wenn wir jetzt an der Halswirbelsäule sind, wenn jemand Kribbeln oder Taubheit in den Händen hat, und das ist immer wieder und nicht nur ab und zu mal, wenn er sich im Bett irgendwie komisch verlegen hat, das kann auch ein Grund sein. Aber wenn es immer wieder kommt oder permanent ist oder bei bestimmten Tätigkeiten, wie zum Beispiel beim Fahrradfahren oder Autofahren, immer zu taube Hände, das soll man nicht ignorieren. Das hat dann auch meistens einen Grund, den kann man auch finden. Oder wenn es noch anders wird, dass er zum Beispiel eine Schwäche hat in der Hand und dass wenn also Gegenstände aus der Hand fallen gelassen werden oder man merkt, man als Rechtshänder, man schreibt komisch auf einmal, das sind auf jeden Fall Alarmsignale, die man ernst nehmen soll. Und das sind so Momente, wo man dann wirklich auch mal zu einem, ja, ich würde sagen, Spezialisten gehen sollte, dass der auch mal wirklich guckt, was hat der denn wirklich? Also nicht einfach nur, hier hast du ein paar Ibuprofen und andere Tabletten und Schmerz geht schon wieder weg und nächstes Quartal kriegst du wieder einen Termin, sondern dass man dann sagt, ich möchte jetzt als Patient auch gerne wissen, was ist denn das? Eine Erklärung. Und da steckt dann zum Beispiel eine Nervenwurzelreizung hinter. Die kann passagier sein. Das kann sein, dass man sich da einfach wirklich blöd im Bett verlegen hat oder eine Überlastung dahinter steckt oder. Aber es kann eben auch ein Bandscheibenvorfall sein. Und es kann auch eine knöcherne Verengung sein durch Verschleißprozesse. Das trifft bei älteren Leuten häufig zu. Und man muss einfach gucken, dass man nicht versäumt, dass der Nerv leidet und dann, dass solche Defizite, die man da beobachtet, sich dann dauerhaft darstellen und nicht mehr vergehen.
Was ist eine Steilstellung einer Halswirbelsäule? Das steht in sehr vielen MRT-Befunden drin und wird als Erklärung für alles Mögliche benutzt.
Ja, das kenne ich auch schon seit Assistenzzeiten. Es ist einfach nur eine Beobachtung, dass wenn man eine muskuläre Verspannung hat an der Halswirbelsäule, steht die Halswirbelsäule steil.
Das, und ist nicht gebogen, oder?
Nö, also normalerweise ist die Halswirbelsäule gebogen, nach hinten gebogen. Also wenn man sie von der Seite anschaut, wenn ein Patient sich ein Röntgenbild anschaut, dann ist das so eine halbmondförmige Krümmung der Halswirbelsäule nach hinten. Und zwar sehr harmonisch. Und und dann gibt es natürlich Unterschiede bei den Menschen. Manche haben das stärker ausgeprägt, manche weniger und manche haben einfach auch insgesamt eine Wirbelsäule, die eher gerade steht. Also das ist die normale Form, dass wir so eine S-Kurve haben in der Wirbelsäule. Und das ist dann vielleicht von Natur aus ein bisschen gestreckt. Aber was eben Sie gerade ansprachen, dass das in Röntgenbefunden oder auch MRT-Befunden beschrieben wird, hat ja beschreibenden Charakter. Es ist nicht wirklich eine Diagnose und das erklärt gar nichts, sondern es ist eigentlich nur ein Symptom dafür, dass die Leute irgendein Problem mit der Muskulatur haben, weswegen sich diese Halswirbelsäule so gerade stellt. Und das könnte zum Beispiel daran liegen, dass ein Bandscheibenvorfall vorliegt, der dann auf das Rückenmark drückt und diese Steilstellung der Halswirbelsäule entlastet das einfach, beziehungsweise macht da ein bisschen mehr Platz in dem Spinalkanal, sodass das ein bisschen weniger aufs Rückenmark drückt und schon haben sie eine Steilstellung. Deswegen ist es gut, das zu beobachten, aber es ist keine Diagnose.
Jetzt habe ich schon verstanden, also Muskeln spielen eine große Rolle, auch anatomische Gegebenheiten, ja. Aber was sind jetzt genau die Bandscheiben? Wann machen die ein Problem? Und muss man immer schreckliche Angst haben, wenn dann da irgendwo steht, oh, die Bandscheibe hat was?
N-E-I-N, nein, muss man nicht, auf gar keinen Fall. Also, ich sag's immer, und das sagen viele meiner Kollegen halt auch so als Bild, wenn wir 100 gesunde Leute in das MRT legen, finden wir bei den allermeisten Bandscheibenvorfälle. Die Wahrscheinlichkeit steigt mit dem Alter. Und deswegen sage ich den Leuten auch immer, es ist ganz wichtig, dass euch diese Befunde erklärt werden. Denn ein Bandscheibenvorfall hat überhaupt nichts Schreckliches. Die allermeisten Bandscheibenvorfälle machen überhaupt gar keine Probleme. Die merkt man noch nicht mal. Deswegen sagte ich gerade, ein gesunder Mensch ins MRT gepackt, zack, hat der einen Bandscheibenvorfall. Und wenn die Leute dann alleingelassen werden und nicht informiert werden, bricht bei denen eine Welt zusammen. Die denken, wer weiß, was sie jetzt für eine schlimme Krankheit haben. Ich werde auch immer gefragt, ja, woher kommt das denn? Bin ich daran schuld? Habe ich zu stark gearbeitet? Und so weiter und so fort. Ich täusche ja immer ungern, aber ich sage, nein, es liegt nicht daran, dass man so fleißig war oder sich immer zu falsch nicht geschont hat im Leben, sondern es ist einfach ein Alterungsprozess. Das muss man einfach mal erkennen. Und der eine hat eben Glück, der andere hat ein bisschen Pech. Der eine altert schneller, der andere weniger schnell. Es ist eine wie soll ich sagen, eine natürliche Struktur der Bandscheibe. Und da gibt's eben, wie in allem, am Körper auch schon mal so Webfehler. Also, wir haben, Sie als Hautärztin würden sagen, so Stellen an der Haut, die sind mal so, dann haben Sie mal da einen Pickel oder eine Pigmentstörung oder so weiter, ohne dass das pathologisch ist. Es ist einfach eine Variation. Und die Haut ist nicht überall gleich. Das sieht jeder, kann jeder nachvollziehen, aber die Bandscheiben sind so kryptisch, weil sie in der Tiefe des Körpers liegen, dass die Menschen gar nicht genau wissen, was sind das überhaupt. Und das versuche ich dann nochmal zu erklären und zu sagen, also schau her, das hat einen Faserring und in der Mitte ist etwas weicheres Gewebe. Das ist ungefähr so wie ein Radiergummi, ein weicher Radiergummi bei den Kindern in der Schule. Und außen, das ist ein bisschen härter, also ein härterer Radiergummi. So, und der besteht aus Fasern. Und wenn diese Fasern einen Webfehler auch nur haben, dann kann das schon bei Kindern zu einem Bandscheibenvorfall führen, weil an locus minoris resistentiae, also am Punkt des geringsten Widerstandes, dort kann dann Kerngewebe durch Bewegung in der Bandscheibe, weil sie sich bewegt, wie bei einer Zahnpastatube, auf die man quetscht, kann dann eben Kerngewebe über diese Schwachstelle rausdrücken. Erstmal gibt es so ein Bulging, also eine Vorwölbung der Bandscheibe. Und wenn man Pech hat, reißen diese Fasern unter dem Druck und dann kriegt man, patsch, einen Bandscheibenvorfall. Das heißt, die Bandscheibe ist nicht überall genauso stabil und mit ein bisschen Pech kann es dann durchaus auch schon mal durch einen Unfall oder eben eine Überlastung oder einfach auch nur durch Bewegungszyklen, irgendwann ist das maßvoll, passieren. Und das andere ist, dass grundsätzlich diese Struktur im Maß des Gebrauchs, also mit steigender Lebenszeit, mehr Belastung, auch, sagen wir mal, Gebrauchsspuren aufweisen. Dann wird diese Bandscheibe spröde und dann passiert es eher, dass es zu solchen Vorfällen kommt. Ja, also eine Frage der Belastung in gewisser Weise. Andererseits aber auch so ein bisschen Glück und im Grunde aber immer Alter. Und ich sage es deswegen auch immer gerne plakativ, jeder wird es kriegen. Er muss nur alt genug werden. Und natürlich ist das wahr, es gibt ein paar glückliche 80-, 90-Jährige, die haben so gut wie gar keine Veränderungen daran. Ein paar Veränderungen haben die immer. Aber eben auch keine Bandscheibenvorfälle. Das ist einfach ein Glücksfall. Und dann gibt es eben ganz junge Menschen, die haben das schon. Aber man kann auf keinen Fall sagen, dass das nur von der vielen Arbeit und der vielen Belastung oder eben durch einen Unfall passiert, sondern es ist eher so diese Kombination, von dem ich eben sprach.
So, also die Bandscheibe kann rausrutschen unter Umständen und dann was abdrücken, wenn es zu eng ist oder wenn da irgendwie Nerven in der Landschaft sind.
Genau, dann wird das auch, sagen wir mal, kritisch. Vorher aber nicht. Vorher kann das auch wehtun, ordentlich wehtun. Aber die gute Nachricht ist, ganz viele Bandscheibenvorfälle, die allermeisten sogar wahrscheinlich, die heilen irgendwann ab. Der Körper ist also in der Lage, sehr übertragen gesagt, zu erkennen, da ist Fremdgewebe, also Bandscheibengewebe im Rückenmarkkanal da, wo die Nerven ihren Platz haben. Und das gehört weg. Und dann kommen Zellen und die bauen das wieder ab. Und wenn man Glück hat, ist so ein Bandscheibenvorfall irgendwann weg. So, es kommt dann zu so einer bestimmten Gewebereaktion, die dann auch mit Schmerzen einhergeht. Deswegen können wir da ansetzen, um solche Schmerzen zu lindern und den Patienten die Zeit zu erleichtern, die es eben braucht, die der Körper braucht, um das zu heilen. Aber wenn in dieser Zeit eben durch so einen Bandscheibenvorfall dann auch neurologische Ausfallerscheinungen entstehen, also der Nerv so geärgert ist, entweder durch die Entzündungsreaktion vor Ort oder eben tatsächlich durch einen ordentlichen Druck von dem Bandscheibengewebe, weil es halt ein großer Vorfall ist, dann muss man sehr genau schauen, weil es kann gut sein, dass irgendwann die Schmerzen aufhören, weil der Nerv einfach so sehr gelitten hat, dass der keine Schmerzen mehr leitet. Und für beide Fälle gilt, es ist eine große Gefahr, dass man das einfach ignoriert. Mhm. Also entweder nicht wahrhaben will oder ist vielleicht sogar gar nicht bemerkt. Denn das kommt ja auch immer darauf an, wen es da gerade trifft. Also manche ältere Menschen, denen fällt das noch nicht mal auf. Sportlern auf jeden Fall. Wenn die auf einmal eine Großzehenheberschwäche haben und nicht mehr abspringen können, dann werden sie sich sofort melden und sagen, da stimmt was nicht. Und wir müssen als Ärzte eben einfach aufpassen, dass im besten Bemühen, das konservativ zur Ausheilung zu bringen, wir nicht den Zug verpassen, und den Moment, wo wir auch was tun müssen, damit der Patient eben nicht einen bleibenden neurologischen Schaden davonträgt.
Mhm. Wir reden ja gleich auch noch über Therapien. Ich brauche jetzt aber noch mal ganz kurz die Erklärung im Gegensatz zum Bandscheibenvorfall. Was ist der Hexenschuss und was ist der Ischias?
Okay, fangen wir mal mit dem Ischias an, weil das ja auch sehr oft gesagt wird. Fragt man, was haben Sie für Beschwerden, Herr Doktor? Ich habe Ischias. Er meint, natürlich nicht, dass wir, wie wir alle, den Ischiasnerven besitzt, Gott sei Dank, denn wir haben ja auch alle Rücken. Ohne den können wir uns nicht aufrechthalten.
Und Kreislauf aber er meint, haben wir auch.
Kreislauf, ja. Genau. Genau. Nein, er meint einfach die Ischialgie, das bezeichnen wir in der Medizin, im Grunde als einen Schmerz, den wir auf den großen Gesäßnerven, den großen Beinnerven zurückführen können. Und das eigene von dem ist, dass der Nerven Wurzeln aus der Lendenwirbelsäule bekommt, in seinem großen Nervengeflecht im Po verteilt und dann in Form von weiteren Nerven in die Beine schickt. Und typischerweise tut den Leuten einfach das Versorgungsgebiet von diesen Nerven weh. Und das ist dann das Gesäß und der Oberschenkel, meist hinten, aber auch manchmal seitlich. Und je nachdem, wo so ein Bandscheibenvorfall zum Beispiel auf den Nerv drückt an der Lendenwirbelsäule, äußert sich der Schmerz mal so tendenziell ein bisschen anders im Bein. Aber im Großen und Ganzen, die Ischialgie ist ein Nervenwurzelproblem. Und dann gibt es eben Beschwerden, die sich anfühlen, als wäre das so eine Ischialgie. Und das ist eben dann eben unsere Aufgabe, als Ärzte das auch zu erkennen und herauszufinden, was tut denn nun wirklich weh. Und dann komme ich eben zu den anderen beiden Punkten. Ja, ein Bandscheibenvorfall kann wirklich auf den Nerv drücken und damit die Nervenwurzel reizen und diesen Schmerz über den Ischiadikus, also den Ischiasnerv ins Bein, im Bein erscheinen lassen, sodass der Patient also Schmerzen im Bein spürt. Andererseits kann es aber auch sein, dass sie einfach nur eine blöde Blockierung, wie ich am Anfang erzählt hatte, an der Lendenwirbelsäule haben. Die kann hundsgemein wehtun, einen immobilisieren, also man kann sich kaum rühren vor Schmerzen. Und das ist im Übrigen auch das Häufigste. Und dann spricht man effektiv vom Hexenschuss, weil das von jetzt auf gleich zack passiert. Und nun ist zu wissen, ja, das kann so eine Muskelverspannung sein, eine Blockierung sein, es kann aber auch ein Bandscheibenvorfall sein. Und das müssen wir eben auseinanderhalten. Mhm. Wird da jetzt ein Nerv gequetscht, wird ein Nerv gereizt oder gibt es einen anderen Grund?
Okay, dann nochmal ganz kurz, brauchen wir mal jetzt einfach mal so einen Tipp konkret, damit das nicht passiert. Wir sitzen alle im Homeoffice oder viele von uns zumindest. Worauf müssen wir achten?
Aufstehen, nicht die ganze Zeit rumsitzen. Zum Beispiel im Stehen telefonieren als Regel. Ja, immer wenn man telefoniert, warum nicht im Zimmer auf und ablaufen, das machen. Einmal pro Stunde wenigstens mal was zu trinken holen oder das Gegenteil. Auf jeden Fall nicht die ganze Zeit in derselben Stellung verharren, sondern wirklich auch, wenn man, sagen wir mal, so ein sehr engagierter Arbeiter am Schreibtisch ist, dann muss man auch auf die Uhrzeit achten und sagen, hey, ich sitze jetzt schon eine Stunde, ich stehe mal kurz auf. Mal ein bisschen dehnen. Okay, das ist das eine. Das andere ist dieses sogenannte dynamische Sitzen. Also, meine Frau findet das total peinlich. Ich finde es total gut. Ich sitze zum Beispiel gerne auf so einem Gymnastikball. Da kann man nur richtig schön drauf rumwippen und so. Das ist die reinste Form vom dynamischen Sitzen. Und das führt eben dazu, dass alle Muskeln irgendwie noch aktiv bleiben. Wenn sie es nämlich nicht blieben, dann wird man ja runterfallen. Also, das ist der einfachste ergonomische Schreibtischstuhl, den du dir vorstellen kannst. Der kostet nicht viel und den kann sich jeder zu Hause ins Homeoffice rollen, ja, und kann dann auch dann noch so ein bisschen Sportübungen machen, wenn er möchte. Wichtig ist dann auch, wenn wir jetzt schon von Homeoffice sprechen, das gilt ja immer schon auch in den Büros, es ist häufig umgesetzt, aber ich bin echt erstaunt, wie oft nicht, dass man den Arbeitsplatz so einrichtet, dass man, sagen wir mal, bequem setzen kann, dass man den Bildschirm zum Beispiel nicht unten hat oder oben hat, sondern auf Augenhöhe hat, dass man auch die Schreibtisch, also die Arbeitsfläche so hat, dass man die Arme dort entspannt ablegen kann und nicht nach oben greifen muss oder ganz nach unten. Also den Arbeitsplatz so einrichten, dass man solchen Fehlbelastungen vorbeugt. Und was
das kann auch bedeuten, dass man unter den Bildschirmen ein paar dicke Bücher
ganz
legt,
gut,
damit der höher ist, ne?
Genau, das Bild hatte ich gerade vor Augen. Stimmt, gut, dass Sie es sagen. Das ist es. Ja, also das macht man im Homeoffice am einfachsten. Ja, und wenn man mit einem Laptop arbeitet, ja genau das. Nimmt ein paar Bücher oder eine Kiste und schon ist das alles viel einfacher, als wenn man immer nach unten schaut. Das macht dann eben diese Nackenbeschwerden ganz oft, ne? Die dann in die Schultern strahlen und dann kommt noch hinzu, dass man den Arm so komisch da auf der Tischplatte liegen hat. Dann kommen die Beschwerden im Unterarm, im Ellenbogen und im Handgelenk. Das ist dann die sogenannte Mauskrankheit, also Englisch für diese Computermaus. Da hilft im Übrigen auch so zum Beispiel so eine ergonomisch geformte Funkmaus. Super tolle Investition. Vermeidet super viele Probleme im Arm. Und wenn man feststellt, ich sitze gerade unbequem, dann bitte dem auch nachgeben und nicht sagen, oh, ich habe doch gelernt, ich muss schnurgerade sitzen mit einem steif durchgedrückten Kreuz, das ist Quatsch. Also, was ich immer sage, hör auf deinen Körper, der sagt dir schon das Richtige. Also, wenn du jetzt wirklich vorbildlich mit gerader Körperhaltung 8 Stunden am Tag am Schreibtisch sitzt, dann kriegst du auch Rückenschmerzen. Und sich mal nach hinten lehnen oder mal rechts und links rumdrehen, ist absolut erlaubt. Krummer Rücken, mal so. Also, diese Abwechslung ist wichtig.
Wie ist es mit dem Smartphone? Da gibt es doch auch den Terminus technicus des Smartphone-Nackens.
Ja, glaube ich bestimmt, dass das was ausmacht. Ich glaube ganz bestimmt, dass wenn man da den gesamten Tag nur nach unten schaut, dass man dann diese Überanstrengung der einen und Unterforderung der anderen Muskeln wieder macht und dass man dadurch muskuläre Verspannungen kriegt, bestimmt. Andererseits, man kann das Ding auch anders halten und jede normale Weise, was einem wehtut, das macht man auch nicht. Also automatisch guckt man ja dann schon, man merkt, dass der Nacken irgendwann wehtut. Ich meine, dann kann man schon mal die Stellung, Position ändern. Ich glaube, dass es einen Einfluss hat, aber es wird ein bisschen zu viel draus gemacht. Ich glaube, es kommen andere Sachen noch dazu.
Wie sieht's denn aus mit Massage am Arbeitsplatz? Ist das eine Investition, die Arbeitgeber unbedingt sponsern, also tun sollten? Oder ist das einfach nur ein Wellness-Ding? Oder kann man wirklich mit Massage da Rückenproblemen effektiv entgegenwirken?
Also, das ist ja jetzt schwierig. Ich bin ja nun Wissenschaftler, ne? Und es gibt ja nun klare Erkenntnisse und so weiter.
Und ich bin Massage-Fan.
Ich auch. Und nach diesen Erkenntnissen hat das ja keinerlei Evidenz angeblich. Ja, und Massagen sind vollkommen überflüssig. Die tagtägliche Macht der Erfahrung und der Patienten ist eine andere. Also ich glaube schon, dass das was bringt. Wir verschreiben natürlich auch medizinisch richtig manuelle Medizin. Manuelle Therapie, dann wird das fühlt sich für Patienten auch an wie eine Massage, ist aber natürlich ein bisschen sinnvoller und besser als jetzt eine reine Wohlfühlmassage, die sich jetzt, was weiß ich.
Die sich nur ums Unterhautfettgewebe kümmert.
Also eine medizinische Massage, die halte ich persönlich für großartig. Aber das Entscheidende ist, jeder Patient wünscht sich, umsorgt zu werden. Er möchte gerne manuelle Therapie, er möchte gerne Krankengymnastik, Massagen und so weiter und so fort. Wir nennen das alles passive Therapie. Und das Entscheidende ist, da sind wir uns alle einig, das Entscheidende für den Therapieerfolg ist die aktive Übungsbehandlung. Das aktive, und das wollen manche Menschen gar nicht. Also das heißt, ja, mal ein bisschen Massage, damit was lockerer wird und man sich besser fühlt, auf jeden Fall. Aber mit dem Ziel, dass er aktiv werden kann, eigene Übungen machen kann, denn die machen dann erst den Unterschied. Also am Arbeitsplatz, was ich super wichtig fände, wären Ruheräume. Ich kann das selber nur aus eigener Erfahrung empfehlen. Ich habe es im Studium gelernt, so Pilot Snap zu machen, so 15 Minuten kurz ausruhen. Also das ist dieser typische Pilotenschlaf. Der hilft unheimlich viel. Und gerade für Leute, die jetzt Nackenbeschwerden oder Rückenschmerzen immer am Schreibtisch entwickeln, denen zu erlauben, hier, guck mal, Ruheraum, kannst mal für 10 Minuten, 15 Minuten hier so eine kleine Kammer haben, kannst dich hinlegen, keiner stört, ein abgedunkelter Raum, paar Kabinen, Gold wert.
Wenn Sie von der Horizontalen reden, wie sieht's aus mit der richtigen Matratze und dem richtigen Kopfkissen? Gibt's da auch Tipps oder ist das eine Verkaufsmasche?
Also ich habe mal gelernt, die alten Ägypter, die haben tatsächlich mit Holzständern ihren Kopf abgestützt und angeblich gesund und bequem geschlafen. Auf dem Boden schlafen hat jeder von uns schon mal ausprobiert. Ich glaube nicht, dass das so richtig toll ist. Wir brauchen, glaube ich, schon eine gewisse Stützung. Matratzen, da gibt es gute und schlechte. Aber es ist nicht so einfach, wie es immer getan wird, zu sagen, ja, du musst eine harte Matratze haben. Und nein, es ist einfach wie alles im Leben. Das eine ist für den einen gut, das andere für den anderen. Und ich bin der Meinung, man sollte dann doch vielleicht eine Matratze wählen, die man auch wieder zurückgeben kann, wenn sie nun gar nicht passt.
Und Sie haben vorhin schon sowas wie eine Black Roll, so eine harte Schaumstoffrolle erwähnt. Ist das auch eine Anschaffung, die eigentlich man so selber auch schon mal machen kann, um sich um seinen Rücken zu kümmern und da sich drauflegen?
Auf jeden Fall.
Ja,
ja, finde ich gut. Es ist auch so ein Hype gewesen. Ich muss gestehen, ich habe auch gedacht, ach du große Güte, was soll jetzt wieder verkauft werden? Aber ob es jetzt diese Black Roll sind, genau die so glatt sind, oder was ich persönlich viel besser finde, sind so welche mit einem leichten Relief.
Mit Noppen.
Ja, mit Noppen oder mit Rillen und okay. Oder beidem. Auf jeden Fall, sowas habe ich mir besorgt bei so einem ganz, ganz billigen Discounter. Also man muss da kein Vermögen für ausgehen. Funktioniert sehr gut. Gerade wenn man jetzt wir haben ganz am Anfang von diesen Blockierungserscheinungen in der Brustwirbelsäule gesprochen, zwischen den Schulterblättern. Da kommen sie mit einer flachen Blackroll kaum zurecht. Aber wenn sie dann so ein bisschen was haben mit Widerstand, also wirklich mit so ein paar Rillen oder so, da hilft es ja schon ein bisschen, weil die sich so einhakt und ein bisschen Reibung mitbringt. Und ich zeige den Leuten dann gerne in der Praxis auch so ein bisschen so die Atemtechnik. Das heißt also, ja, einatmen, aber wenn man dann rüberrollt, richtig mit geschlossenen Augen ausatmen und richtig locker lassen. Fühlen, wie dann so wirklich diese Rolle, so ein Wirbel hinten greift und sich dann da mit den Atemzügen so langsam drüber bewegen. Und wenn Sie das schaffen, beim Ausatmen richtig locker zu lassen, dann ist das wieder dieses Thema muskuläre Entspannung. Dann hat man manchmal Glück und dann macht das wirklich klick, klack, klack, klack und dann lösen sich diese Blockierungen auf. Und das ist dann natürlich für den Patienten an der Stelle ein Oktoberfest. Dann hat er es geschafft und muss nicht zum Arzt.
Sie empfehlen uns in Bewegung. Was ist die beste Bewegung? Welchen Sport können wir umsetzen, um Rücken stärkend und präventiv zu arbeiten?
Ich glaube, der Sport, der einem Spaß macht. Weil den macht man dann auch. Und den macht man auch intensiv und so weiter.
Wichtig, ich finde ja Pilates, also ich habe ja auch schon Rücken gehabt. Mir hat Pilates mega geholfen.
Respekt. Alice. Mega anstellend, ne? Anstrengend.
Ja, so. Ja. Den Rumpf muss man immer, aber es geht um Kraft, um Dehnung, um Stabilität und eben sehr abwechslungsreich. Also ich habe meine Rückenbeschwerden damit wegbekommen, tatsächlich.
Ja, also das hilft sehr, sehr gut. Diese Übungen, die dann da so üblicherweise als Bauchbeine-Po gemacht werden, sind genau die, die man braucht, um ein stabiles Kreuz zu haben, stabilen Rumpf zu haben. Also Bauchmuskulatur ist super wichtig, ja, damit einem nicht ständig der Rücken wehtut. Beckenbodenmuskulatur genauso. Und das machen die Physiotherapeuten. Das bringen die auch bei. Gut, die nennen das jetzt nicht Bauchpeine-Po, aber das ist schon das im Grunde.
Ja, mir wäre halt nur irgendwie wichtig, dass auch jeder weiß, dass er auch ganz viel selber tun kann. Ne? Dass man nicht erstmal dass man Physiotherapie, ist ja eigentlich schade, wenn man schon Physiotherapie braucht. Es geht ja auch so ein bisschen um Gesundheitskompetenz und selber was tun. Ne?
Genau.
Was können wir noch machen, außer Pilates und wahrscheinlich Yoga ist auch wahrscheinlich ganz gut.
Genau, also super viele Patienten machen Yoga und Pilates bei mir, ne? Und das hilft auch ungemein. Und manche haben dann eben Probleme, mit denen sie das gerade dann nicht mehr machen können. Da müssen wir ihnen helfen, damit sie das wieder machen können. Nein, aber jeder kann natürlich, und deswegen nannte ich das eben so, Bauchbeine, Po, das gibt's ja in jedem Fitnessstudio oder bei Lockdown-Zeiten zumindest auf YouTube kann man sich angucken, was da zu machen ist. Mhm. Das Einzige, was ich sage, ist immer, ja, hört da drauf, wenn ihr da eine Übung macht, von der ihr meint, die ist gut, aber die tut euch weh oder die verschlechtert Beschwerden, dann lasst doch die bitte sein. Und ansonsten Sportarten, die einem Spaß machen. Aber, das wird jeder Orthopäde immer sagen, Schwimmen ist großartig. Mhm. Ja, sagt jeder Orthopäde. Warum? Weil man in der Schwerelosigkeit des Wassers keine Belastung hat auf den Gelenken. Mhm. Und auch nicht auf den Bandscheiben. Andere Art der Belastung vielleicht noch vom Wasserdruck und so weiter. Und kannst vor allem auch gegen den Wasserwiderstand durch deine Schwimmbewegung Muskeln trainieren, ohne sie zu überlasten. Und andere Sportarten, muss man eben sagen, das ist das große Thema, brauchen vielleicht eine Ausgleichssportart, ne, weil sie dann eben diese uniforme Belastung wieder bedeuten. Also Fußballer zum Beispiel, die spielen gerne Golf. Mhm. Oder was
Joggen?
Auch immer.
Joggen ist auch relativ belastend für die Wirbelsäule wahrscheinlich.
Ja, genau. Das ist eigentlich nicht so die ideale Sportart, aber ich werde einen Teufel tun, meinen Patienten sowas zu verbieten, wenn der das gerne macht.
Ja.
Man muss sagen, das Joggen nennen wir eine schnelle Folge kleiner Sprünge. Und wenn man ein Problem hat an der Bandscheibe, dann hopst man nicht so schlauerweise nicht da drauf rum. Das heißt also auch, wenn man also einen Bandscheibenvorfall gerade hat, es geht einem gerade wieder ein bisschen besser, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt Basketball spielen auf NBA-Level und sollte nicht, was weiß ich, Trampolin springen, was ja auch sehr en vogue ist. Das ist vielleicht auch nicht so das Beste. Mhm. Und eben nicht auf Asphalt joggen. Aber mit gutem Schuhwerk, mit weichen Schuhen, auf dem Waldboden, bei uns hier in Hamburg mal um die Alster, probieren. Ja? Wenn das zu Beschwerden führt, besser lassen. Aber ansonsten auf jeden Fall mal ausprobieren.
Jetzt kommen wir zu Ihren beiden Steckenpferd-Themen. Die, finde ich, sollten wir unbedingt noch besprechen. Spinalkanalstenose.
Oh,
das ist ja ein toller Begriff, aber es ist eigentlich eine ganz gefährliche Erkrankung. Können Sie mal erklären, was das ist und warum liegt Ihnen das so am Herzen?
Ja, ich habe es mal plakativ die meist unterschätzte Krankheit in Deutschland genannt, weil ich in Vorträgen immer wieder darauf zu sprechen gekommen bin, in meiner tagtäglichen Arbeit da jeden Tag das behandle und ich in der Summe immer erstaunt und erschrocken bin, wie wenig bekannt die Bedeutung einer Spinalkanalstenose ist. Also
vielleicht kurz erstmal noch mit dem Begriff übersetzen, was das bedeutet.
Das bedeutet eine strukturelle Verengung vom Rückenmarkkanal, meistens durch Knochen oder aber auch durch Bandscheibenvorwölbung und vor allem durch die Arthrose, also die Alterserscheinung an den kleinen Wirbelgelenken, die werden dick, so wie man zum Beispiel bei älteren Leuten knorrige Fingergelenke beobachtet, die werden also werden dicker, der Ring passt nicht mehr drüber. So ist das eben an den kleinen Wirbelgelenken an der Wirbelsäule auch. Und die, wenn sie nach innen in den Rückenmarkkanal hinein wachsen, verdrängen die Nerven, sie pressen die Nerven zusammen. Und so spricht man von einer Stenose als lateinischem Wort für die Enge. Also der Rückenmarkkanal wird richtig eingeengt. Und wenn man so eine massive Einengung hat vom Spinalkanal, dann funktionieren die Nerven nicht mehr richtig. Aber das Eigentümliche bei der Spinalkanalstenose ist, dass die meisten Leute dabei ja auch Rückenschmerzen haben. Viele. Oder aber sie haben so einen Schmerz, der ins Bein zieht. Und es wird häufig einfach missachtet, dass wir eigentlich wissen, dass das Problem dieser langsam sich entwickelnden Verengung der Nervenbahnen ist, dass Nerven peu à peu schlechter funktionieren. Und es dazu führen kann, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, Trommelwirbel, die Menschen können einfach von jetzt auf gleich hinfallen. Das ist das Gefährliche an dieser Erkrankung. Mhm. Plötzlich fließt kein Strom durch den Nerv. Denn Nerven sind Strombahnen und dadurch bekommt ein Muskel überhaupt seine Signale, um sich zu verkrampfen, also festzuhalten, zu kontrahieren. Und wenn so ein Nerv plötzlich für den Hundertstelbruchteil einer Sekunde keinen Strom hat, dann führt das dazu, dass der Muskel automatisch sofort erschlafft. Kriegt er wieder Strom im nächsten Hundertstelbruchteil der Sekunde, dann braucht der Muskel aber Zehntelbruchteile einer Sekunde, um sie wieder zu kontrahieren. Und das ist zu langsam. Das führt dazu, dass die bekannte Erdanziehungskraft uns hinfallen lässt. Und das ist eben unfassbar gefährlich, wenn es ältere Leute trifft, die dann möglicherweise noch auf der Treppe, im schlimmsten Fall auf der Rolltreppe stehen und die das kalt erwischt. Mhm. Und was ich mache, ist, wenn ich solche Sachen feststelle, den Leuten genau das zu erklären und ihnen zu sagen, sie wissen jetzt, sie haben eine solche Spinalkanalstenose. Es kann sie treffen. Das bedeutet für sie, Hand immer ans Geländer. Und wenn sie die größte Sportkanone sind und sich überhaupt nicht vorstellen können, dass das jemals passiert, seien sie schlau, weil es wird so schnell passieren. Und es gibt eben Fälle, die sind so unglücklich, da verletzen sich die Leute stark und schwer. Mhm. Und nächster Rat ist eben an der Hauswand gehen, weil man sich da immer noch ein bisschen abfangen kann und nicht unbedingt auf dem Bordstein balancieren, dass wenn man da hinfällt, sich gleich die Hüfte bricht. Und zum Beispiel an der Ampel nicht auf den letzten Drücker noch bei grün rüber huschen, sondern vielleicht die nächste Phase abwarten. Das ist einen nicht kalt erwischt, wenn man auf der Fahrbahn fällt und dann das nächste Auto um die Ecke biegt und einen nicht sieht und überfährt. Das sind Dinge, die passieren. Und die sind so dramatisch, dass es mich wundert, dass meine Kollegen meines und auch anderer Fachgebiete das immer so, ja, den Patienten nicht sagen. Das ist aus meiner Sicht irgendwie ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Denn es ist ja so leicht, das, was ich Ihnen gerade eben gesagt habe, weiterzugeben. Das ist mein Appell im Grunde immer an die Ärzte gewesen, wenn ich solche Vorträge gehalten habe, indem ich ihnen nämlich vorgemacht habe. Ich habe ihnen erzählt, was Patienten von mir so passiert ist. Und habe ihnen gesagt, den Leuten das zu sagen, das ist die beste Prävention. Dann haben sie es einmal gehört, dann wissen sie das und dann passen sie automatisch auch auf. Sie achten dann eben auch auf Symptome. Und die sind zum Beispiel, dass ihnen die Beine schwer werden, dass sie nicht mehr so leicht laufen können, dass sie Taubheitsempfinden, Watteempfinden in den Beinen haben und dass sie zum Beispiel sich immer zu hinsetzen müssen oder nach vorne beugen müssen, damit ihre Beine wieder Leben bekommen. Dass die auch sagen wir, die Treppe schlecht hoch oder noch schlechter runterkommen. Das sind so typische Kriterien. Wenn die anfangen zu stolpern oder zu stürzen, das ist natürlich eine ganz andere Dramatik, als wenn die sagen, jo, ist ab und zu mal ein bisschen kribbelig, ein bisschen taub. Oder die sagen auch, ja, Krämpfe nachts im Bett. Aber ich habe Polyneuropathie und ich habe Restless-Leg-Syndrom. Und ich sage, das mag schon sein, dass sie das beides haben.
Also Nervenkrankheiten, Nervenschäden der Hautnerven oder der Gefühlsnerven und so überbewegliche Beine im Bett, ne, nachts.
Ganz genau. Na, das sind so typische Diagnosen, hinter denen sich dann eigentlich so eine Spinalkanalstenose verbirgt. Und dann wirken die verordneten Therapien auch nicht. Also man muss es einfach so sagen, hinter diesem Rückenschmerz, also das ist, nutzt dem Patienten nichts, wenn er eine Spinalkanalstenose hat und wir bringen ihm dazu, dass er keine Rückenschmerzen hat. Der Patient freut sich zwar, das ist das eigentlich sein primäres Problem, aber es darf nicht für uns Ärzte das Problem sein. Mhm. Das Problem muss vielmehr sein, er muss wissen, was ihm passieren kann, wenn er das nicht bewusst wahrnimmt und weiß, was das für eine Erkrankung ist. Und damit das passiert, müssen es erstmal die Ärzte wissen. Deswegen werde ich nicht müde, das immer zu erzählen und aufzuschreiben.
Und das sollte man dann operieren wahrscheinlich, oder? Kriegt man anders nicht weg?
Nicht unbedingt, nein. Nee? Muss man nicht immer operieren. Aber das Erste, wie gesagt, ist wichtig, dass sie es wissen. Prävention, dass nichts passiert. Das Zweite ist Haltungsschule. Das heißt, durch physiotherapeutische Anleitung kann man schon lernen, den Rücken ein bisschen anders zu halten. Dann entstehen solche Ausfallerscheinungen weniger. Man kann mit externer Stabilisierung, sogenannten Orthesen, also ja, Gurte oder Mieder, wie das immer genannt wird, ne? Mhm. Kann man auch schon eine Menge ausrichten, indem man also den Bauch zusammendrückt. So entsteht dann auch ein Druck von vorne auf die Wirbelsäule und die geradet sich aus und hinten haben die Nerven ein bisschen mehr Platz. Mhm. Dann kann man auch so passagiere Erscheinungen mit Spritzen und dann CT, wie ich heute Nachmittag halt gemacht habe, ganz gut in den Griff kriegen. Und nur in solchen Fällen, wo diese Behandlung, zum Beispiel auch mit Traktion mache ich viel, das heißt, den also Patienten ziehen, noch in die Länge zu ziehen, dann wird der Nerv auch nochmal frei. All das unter der Idee, der Nerv ist einfach beleidigt, weil er da die ganze Zeit unter Druck steht und wenn wir ihn mal eine Zeit lang entlasten, dann kann sich das ein bisschen erholen. Dann ist er wie ein eingeklemmter Daumen, den wir aus der Tür befreien, irgendwann auch wieder abgeschwollen und funktioniert wieder. Also das sind so die konservativen Mittel, die dann greifen und nur dann, wenn das nicht funktioniert. Vor allem aber finde ich, wenn wir wirklich neurologische Ausfälle zu verzeichnen haben und das Entscheidende ist dieses Stolpern und Stürzen, dann rate ich dann zur Operation.
Und das machen ja spezialisierte Orthopäden wie Sie oder aber auch Neurochirurgen, richtig?
Genau. Oder auch Unfallchirurgen. Es ist vollkommen egal, woher man kommt, aus welcher chirurgischen Heimat. Hauptsache, man ist ein ausgebildeter Wirbelsäulenchirurg. Darauf kommt das an.
Ihr zweites Steckenpferd ist der ganzheitliche Blick auf Ihre orthopädischen Patienten. Wir sind ja da verwundert, ne? Für uns sind Orthopäden ja immer so ein bisschen konkret, handwerklich, aber dass jetzt vielleicht noch so andere Aspekte eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Psyche, Sie haben es vorhin schon erwähnt, oder auch lange miteinander reden, Kommunikation. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer einordnen?
Ja, also das ist elementar. Ich glaube, jeder Form der Medizin, wenn wir nicht mehr sprechen, und das ist ja unser Riesenproblem hierzulande, dass das so wenig bezahlt wird und die Ärzte sich im Grunde das leisten können müssen, dann sind wir auch nicht mehr die gleichen guten Ärzte. Also man muss es sich leisten können. Und ich kann nur sagen, ich habe eine Kassenpraxis und da für diese Leistung der Anamneseerhebung, des Zuhörens, des genau Aufschreiben, was denn da überhaupt, des Kombinierens, des Rauskriegens, was hat denn der Patient und dann ihnen das zu erklären. Dafür brauche ich erstens Zeit und diese Zeit bezahlt mir im Grunde keiner in diesem Gesundheitssystem. Es ist aber auf jeden Fall medizinisch besser, wenn wir uns darum kümmern. Und ganzheitlich heißt, als Orthopäde werde ich den Leuten nicht gerecht, wenn ich nur frage, wo tut's weh? Und ich bin der Meinung, man muss diese Sachen wirklich auch vernünftig angucken. Man muss eine saubere Diagnose stellen. Man muss gucken, passt denn das überhaupt zusammen, wenn der Mensch jetzt einen Knieschmerz hat? Hat der wirklich was am Knie? Sind die Tests am Knie positiv? Hat der da wirklich einen Knieschmerz? Oder vielleicht hat der zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall, der dahin ausstrahlt. Oder andere Dinge mehr.
Das heißt, jetzt sind Sie so ein Orthopäde, wenn dann ein Patient ist, der eindeutig Knieschmerzen hat, auch weil er übergewichtig ist, dass Sie sagen, oh, Sie müssen echt mal dringend abnehmen oder vielleicht auch jemand, der Stress hat, der einfach psychisch irgendwie aus dem Lot ist, trauen Sie sich dann zu sagen, Sie sind eher jemand, der mal zum Psychotherapeuten gehen sollte oder gar zum Psychiater? Können Sie sich das leisten?
Ich bin der Meinung, man muss ehrlich sein mit dem Patienten. Es hilft denen nichts, wenn man Wahrheiten verschweigt oder sich nicht traut, irgendwas zu sagen oder das eben aus Selbstschutz nicht tut. Es ist jetzt gerade so in Corona-Zeiten viel mehr, dass die Leute auch leiden unter ihren Rückenschmerzen, weil sie eben so wenig Ablenkung auch haben, nicht? Und weil sie nicht nur dieses Homeoffice haben, was eine deutlich mehr stärkere körperliche Belastung bestimmt darstellt, aber sie haben auch weniger Möglichkeit, Sport zu machen. Ja, sie können weniger Ablenkung auch genießen. Und
ja,
sie
und
haben
sind Ängste da und Depressionen auch,
ganz
ne?
Genau.
Mit der Isolierung
ja,
ist schon heftig.
Richtig. Und der eine gesteht sich das eine, andere nicht. Aber das ist wirklich eine Beobachtung, die ich jetzt hier in diesem Jahr mache, dass die Leute viel mehr darunter leiden. Nicht? Und auch das Gespräch wird damit beginnen und sagt, ja, Corona und Sie wissen ja, das Homeoffice und so weiter. Ne? Und ja, das führt natürlich automatisch auch zu einem wesentlich höheren Leidensdruck. Dieser klassisch psychosomatisch Probleme wie Kopfschmerzen, der Nackenschmerz, der Rückenschmerz. Ne? Also Leute, die klagen dann weniger über Fußschmerzen als gerade diese drei Sachen. Das ist sehr, sehr oft, sehr, sehr häufig. Und das wird halt jetzt nicht nur mehr in dieser Phase, sondern es wird auch intensiver, habe ich den Eindruck. Mhm. Die Leute sind nicht kränker als vorher, zumindest nicht also somatisch. Also sie haben jetzt nicht mehr Bandscheibenvorfall oder schwerwiegendere Wirbelsäulenerkrankungen, sondern es belastet sie einfach auch viel mehr.
Und was macht man nun gegen psychisch bedingte Rückenschmerzen, außer zu sagen, oh, da ist jetzt nichts? Ich meine,
ja, aber klar. Nein, aber tun. Genau das. Ich sag denen das und ich frage sie, pass mal auf, warum braucht deine Seele jetzt so ein Ventil? Warum braucht deine Seele, ja, was hat die für ein Problem? Forsch mal nach, hast du einen Stress in der Familie, im Job oder irgendwelche anderen unbewältigten Konflikte und so weiter? Das kann man echt ansprechen, das ist nicht so schlimm. Man braucht halt Zeit dafür, das ist genau das, was ich vorhin sagte. Und ja, man muss sich die Leute auch angucken, sonst besteht die Gefahr, dass Leute operiert werden, vollkommen überflüssigerweise oder irgendwelche Spritzen verpasst kriegen, die im Grunde nichts bringen, außer dass die Leute noch tiefere Frustration stürzen. Wenn man das aber erklärt und sagt, pass mal auf, so hängt das zusammen und dieser ganze Stress führt zu solchen muskulären Verspannungen und das wieder zu solchen Blockierungen. Und wenn wir die Blockierung jetzt heute auflösen und du kommst nächste Woche wieder mit denselben Blockierungen, das können wir immer weiter so machen, aber wir müssen überlegen, können wir dir nicht irgendwie anders helfen oder kannst du dir selber nicht irgendwie helfen und feststellen, wo in deinem Leben noch, wo da noch Potenzial besteht, sowas grundlegend zu ändern. Und wenn das zum Beispiel der ständige Ärger ist mit dem Chef oder sowas, ne, dann kann man da auch ansetzen als Orthopäde und den Leuten echt helfen und sagen, das ist denen manchmal gar nicht bewusst. Wenn sie dann aber darauf gestoßen werden, sagen sie, ja klar. Mhm.
Herr Professor Ohnsorge, würden Sie uns noch mal kurz den Unterschied zwischen akuten und chronischen Rückenschmerzen erklären?
Chronisch heißt, dass das immerzu eine lange Zeit besteht und akut bedeutet, es ist wirklich jetzt von jetzt auf gleich etwas und birgt dann letztendlich auch die Hoffnung, dass eine akute Geschichte auch durchaus schnell mal von alleine weggeht oder aber auch akut, also im kurzen Zeitraum behandelt werden kann. Während die chronischen Sachen, die also über einen langen Zeitraum bestehen, brauchen häufig auch eine intensivere Auseinandersetzung und eine klare Diagnostik, um die dann auch beseitigen zu können.
Viele Frauen haben während ihrer Schwangerschaft Rückenschmerzen. Gibt es da noch einen Tipp?
Es ist wirklich ein Problem für uns Ärzte und Therapeuten, wenn schwangere Frauen ein massives Problem haben mit der Lendenwirbelsäule, weil wir natürlich immer den Schutz des Kindes im Auge haben. Und dann dürfen wir zum Beispiel nicht Röntgen, kein CT machen, besser auch keine MRT machen. Wir können nicht alles spritzen und vor allem, das ist so bitter, selbst die manuelle Medizin, die ich ja sehr viel mache und wo ich auch super viele Blockierungserscheinungen lösen kann, die meistens auch zugrunde liegen im Übrigen. Also Schwangere leiden oft an Blockierung vom Kreuzdarmbeingelenk oder eben auch von der Lendenwirbelsäule. Das hat damit zu tun, dass durch die Hormonumstellung die Bindegewebe weicher werden. Da kann ich nicht alles machen. Das heißt, ich muss mit sehr schonenden, mobilisierenden Techniken da arbeiten und manchmal ist es wirklich schwierig. Ich sage den Menschen dann immer, sobald die Entbindung ist, kommen sie her, weil dann kann ich alles machen und dann kriegen wir es auch schnell in den Griff. Aber bis dahin müssen wir einfach das Kindeswohl im Auge behalten und dürfen nichts Schädigendes machen.
Wenn man mit Rückenschmerzen zu seinem Orthopäden geht, dann hat wahrscheinlich schon jeder mal erlebt, dann gibt es wahrscheinlich Schmerztabletten, jetzt unabhängig von den physiotherapeutischen Maßnahmen, oft auch mal eine Cortisonspritze, manchmal wird eine OP angeraten. Ist es denn da sinnvoll, das zu hinterfragen? Ist eine zweite Meinung sinnvoll? Man liest immer wieder, in Deutschland wird wahnsinnig viel operiert, gerade so im orthopädischen Bereich. Gibt es da was, um uns mündig zu machen als Arztverbraucher?
Also erster Teil der Frage, ja klar. Zweite Meinung, da hat man ein Recht drauf. Man kann seine Krankenkasse sogar darum bitten, einem zu helfen. Die wird einem dann sagen, ja, wir bieten Ihnen den und den Experten, da gehen Sie doch mal hin. Es gibt immer zwei Meinungen. Es gibt auch nie nur eine Lösung. Und man versucht Patienten auch durchaus verschiedene Möglichkeiten, Optionen zu zeigen. wird zu viel operiert, da habe ich eine eigene Meinung. Ich glaube, wir sind in einer zivilisierten Welt, in der wir einen hohen Standard haben in Deutschland. Die Leute werden einfach immer älter und wie ich eingangs sagte, die Probleme steigen damit ja auch und die Leute haben einen weitaus höheren Anspruch. Das bedeutet, wenn jemand 80 ist, heißt das noch lange nicht, dass der nicht mehr joggen will oder Tennis spielen will alle 3 Tage. Und ich meine, ja, das hat er sich doch verdient, um Himmels Willen. Also warum sollen wir dem, bloß weil er ein Alter hat, das nicht mehr gönnen? Und wir haben sehr schonende und gute operative Verfahren. Und deswegen finde ich, es ist auch okay, diesen Leuten das angedeihen zu lassen. Was sie meinen mit der Frage ist, wird überflüssigerweise operiert. Und das ist das Problem. Und das stimmt. Vielfach wird operiert, ohne genau nachzugucken, was ist denn das Problem und kriege ich das irgendwie anders in den Griff? Und ich meine, da muss der Patient echt eigenverantwortlich zuhören. Ich bin der Meinung, der Patient muss es verstehen. Wenn der versteht, warum und weshalb soll das gemacht werden, dann ist alles gut. Und solange das nicht der Fall ist, da stimmt da was nicht.
Die letzte Frage. Was gibt's denn für Hausmittel zu Hause? Was ist denn zum Beispiel mit Wärme oder Kälte? Wann entscheide ich mich wofür?
Ja, sage ich auch allen Patienten, auch wenn die das nicht so gerne hören wollen. Warm duschen, super toll, gerne. Warm, von mir aus Heizkissen, Wärmflasche, was ihr wollt. Aber danach Kälte, eiskalt. Wenn ihr warm duscht, macht eure Übungen unter der Dusche. Und da sage ich auch gerne, bitte an den Schmerz ran, nicht in den Schmerz rein. Und wenn ihr das mehrmals macht, seht ihr automatisch, das geht schon viel besser. Machst du das einmal in den Schmerz rein, kavumst, dann machst du es kein zweites oder drittes Mal. Machst du es langsam, immer wieder ran, wirst du sehen, kannst dich immer mit jedem Mal, mit jeder Wiederholung ein bisschen besser nach vorne beugen, den Arm besser rumkriegen und so weiter und so fort. Also die Wiederholung in der Wärme und dann eiskalt abduschen. Warum? Weil die Hautgefäße dann zugehen. Und es wird dadurch verhindert, dass wenn man aus der warmen Dusche oder aus dem warmen Bad rauskommt oder man das Kirschkernkissen wegnimmt, sehr schnell auskühlt. Die Wärme bleibt im Gewebe. Und außerdem ist es schmerzlindernd. Wenn man danach dieselben Übungen nochmal macht, nach der Eiseskälte, wird man feststellen, wow, wie gut geht denn das? Die Entspannung der Muskulatur spricht extrem gut auf diesen schnellen Wechsel von Wärme und Kälte an. Das bedeutet nicht, dass einer da gefriergeschockt werden muss, sondern zum Beispiel 35 Grad und 5 Grad. Wenn man das im Wechsel macht, fühlen sich 5 Grad eiskalt an, aber es ist null Gefahr, sich da Vereisungen zuzufügen. Der Wechsel ist noch deswegen wichtig, weil wenn du das nicht machst und nur ein Kirschkernkissen in der Mikrowelle warm machst, legst dir das hinten auf den Rücken, nimmst es wieder weg, dann kommt der Schmerz wieder und du sagst, oh nee, ich brauche das gleich wieder, ich brauche wieder so ein Kissen. Dann legst du es drauf, es ist ja dann nicht warm. Es wird ständig zu heiß gemacht. Und dann kommen die Leute zu mir, ich packe die aus, gucke mir den Rücken an, der sieht aus wie eine marmorierte Haut. Und das sind eigentlich Hitzeschäden.
Und was ist mit diesen Gelen, die es so in der Apotheke frei verkäuflich gibt?
Kann man machen, aber ich glaube...
Jetzt müsste man ihr Gesicht zeigen.
Ich will ja nicht Nein sagen, aber ich meine, warum, wenn man Eisschrank zu Hause hat und warmes Wasser aus dem Wasser ankommt.
Aber wie ist es denn mit den Schmerzmitteln oder Ibuprofen? Gibt es ja jetzt auch beides eigentlich?
Ja, also ich meine, dass die ganz gut wirken. Das ist ein Standardmedikament. Ich finde, dass es also oral mit als Tabletten bei Bedarf oder als eine Kurzzeit-Stoßtherapie durchaus super funktioniert, weil es eben auch antientzündlich ist, gerade bei Gelenkproblemen. Bei den Salben ist es halt so, wir lernen, dass das Zeug gar nicht durch die Haut geht und gar nicht dahin kommt, wo es soll. Trotzdem berichten die Patienten, dass es hilft. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ja, ich habe das mal bei einem Skiunfall mir die ganze Tube auf den Oberschenkel geschmiert, konnte mich am Abend vorher nicht rühren nach dem Sturz und am nächsten Tag konnte ich wieder fahren. Also es war schon ziemlich eindrucksvoll. Ich persönlich glaube, dass es schon ein bisschen was bringt, dass das nicht so ganz ohne ist. Aber wie gesagt, also physikalische Therapie, Wärme, Kälte und diverse andere Dinge mehr. Wir haben auch noch Laser und Stoßwelle und Pipapo. Das ist schon elementar auch in der Behandlung. Und so ein paar Gele und so weiter. Ja, warum nicht? Aber ausschließlich, glaube ich, reicht das nicht.
Herr Professor Dr. Jörg Unsorge zum Thema Rücken. Das war ein wilder Ritt auf dem Rücken, über den Rücken. Vielen Dank dafür. Ich habe ganz viel gelernt. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch.
Ja, ganz, ganz lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ja ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder Themenvorschläge, schreibt uns gerne an podcast@tk.de oder auf den Facebook- und Instagram-Kanälen der Techniker. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle 2 Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.